Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Strategie, Marketing und Vertrieb mit mir, Michael Stiller, dem Gründer und Geschäftsführer von Effektweit, der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Wir haben uns letzte Woche, das heißt, wir haben uns nicht unterhalten, sondern ich habe so ein bisschen berichtet, ich hoffe mit einem Glitzern in den Augen, dass ihr gehört habt, über die Transformation in der Energiebranche, ne, was es auch bedeutet für die Unternehmen in dieser Branche. Und Transformation ist aber ein Thema, das geht also zumindest auf LinkedIn, das geht ja durch alle Kanäle rauf und runter, links, rechts. Aber was heißt eigentlich wirklich Transformation? Und vor allen Dingen mal nicht so aus dem Bauchgefühl heraus, sondern mal aus wissenschaftlicher Sicht auch betrachtet. Das würde ich gerne mit euch einmal heute hier besprechen und gucken, was sind denn da die wichtigsten Punkte, die ihr rausnehmen müsst, Dinge, die ihr vielleicht unbedingt vermeiden solltet, wenn ihr eine Transformation in eurem Team, in eurer Abteilung, eurem Bereich oder im ganzen Unternehmen durchführen müsst, vielleicht sogar verantwortet. Also, lass uns mal einsteigen. Also, es geht darum, wir müssen das Ruder rumreißen. Eine Transformation fällt eigentlich nie vom Himmel, sondern Transformation ist auch selten ein schleichender Prozess. Manchmal schon, aber dann irgendwann knallt es und dann wird es nicht mehr so schnell schleichen, zumindest in meiner Erfahrung. Aber meist passiert irgendwas und ein Geschäftsführer, vor allen Dingen meist eine Führungskraft, hat die Erkenntnis, Leute, so geht's nicht weiter, wir müssen das Ruder rumreißen. Ne? Und dann geht's los. Dann wird meistens ein Transformationsprojekt, das finde ich übrigens ganz witzig, ne? Wir sprechen mittlerweile alle von Transformationsprojekten, weil wir Change nicht mehr hören können. Aber es ist schon nah beieinander. Transformation, das Schöne daran ist, steht nicht die Veränderung im Fokus, sondern da steht der Weg von einem Jetzt-Zustand zu einem möglichen Ist-Zustand. Na, also da haben wir zumindest schon mal das Ist-Zustand und nicht mehr nur noch die doofe Veränderung dabei. Nichtsdestotrotz, diesen Weg müssen wir gehen. Und viele Geschäftsführer reißen dann wirklich am Ruder und sagen, so Leute, wir waren vorher links unterwegs, jetzt alle mal nach rechts. Und dann wundert er sich, dass er schon marschiert und die anderen stehen aber noch, wenn alles gut geht, an der Weggabel. Meistens sind die anderen aber links einfach weitergegangen und der Geschäftsführer ist rechts und dann knallt es auch irgendwann. Das ist nicht gut. Aber warum passiert das überhaupt? Woran liegt es? Und es gibt in der Tat, das ist nicht irgendwie nur Bauchgefühl und irgendwie doof, sondern es ist in der Tat auch in der Wissenschaft schon viel, viel ja, betrieben worden, geforscht worden. Wie funktioniert denn sowas? Und wie funktioniert sowas auch nicht und was passiert da? Und das, was, glaube ich, eine ganz klare Erkenntnis ist, ist, Transformation ist nie ein gerader Weg. Na, das wird nie geradeaus laufen oder glatt gehen. Und wenn wir uns das einfach mal so auf einer makroökonomischen Ebene anschauen oder auf Unternehmensebene anschauen, dann ist es so, dass Transformation in Phasen abläuft. Es gibt Levin hat ein Change-Management-Modell aufgebaut und hat gesagt, es gibt im Grunde genommen drei Phasen. Die erste Phase nennt er das sogenannte Auftauen. Da werden halt bestehende Prozesse und Strukturen in Frage gestellt. Ne? Da geht es darum, wirklich diese Notwendigkeit der Veränderung zu erkennen und auch eine Änderungsbereitschaft zu erzeugen, also die Organisation wirklich darauf vorzubereiten, Leute, da ist was, das können wir nicht weiter so hinnehmen, wir müssen damit anders umgehen. Die zweite Phase ist das Ändern. In dieser Phase, da werden halt neue Prozesse und Strukturen implementiert. Und da ist es extrem wichtig, dass die Mitarbeiter mit einbezogen werden. Das hat Levin schon damals gesagt. Ich weiß gar nicht mehr genau, von wann das Modell ist. Das ist auf jeden Fall auch schon ein bisschen älter. Müsste ich nochmal nachschauen. Und hat da aber schon gesagt, hey, die Mitarbeiter müssen mit einbezogen werden und wir müssen die Ressourcen zur Verfügung haben. Und dann, und da bin ich nicht mehr ganz bei Levin, sagt er, okay, wir kommen dann in einer neuen Welt raus, in einer neuen Leistungswelt raus und in dieser Phase müssen wir einfrieren. Ne? Da müssen diese neuen Prozesse und Strukturen stabilisiert werden, in den Alltag integriert werden. In aller Regel ist das der Punkt, wo es dann zumindest in der heutigen Welt dann schon wieder in die nächste Transformation geht. Kotter hat es ein bisschen stärker ausdifferenziert. Kotter hat gesagt, nee, drei Phasen ist mir ein bisschen zu wenig und es lässt sich ganz gut miteinander vergleichen, ganz gut miteinander überführen. Ne? Bei ihm ist in dieser Auftauensphase vier unterschiedliche Dinge, wo er sagt, das ist wichtig, dass wir dieser tun, Dringlichkeit erzeugen. Wir müssen das Führungsteam klar machen dafür, wir müssen mit dem Führungsteam eine neue Vision entwickeln. Dann muss diese Vision auch in den Konzern, in die anderen Teams, ins Gesamtunternehmen kommuniziert werden. Das ist diese Auftauphase. Da geht es also wirklich auch darum zu sagen, ich muss erstmal Leute hinter mich bekommen und wir müssen eine gemeinsame Welt entwickeln, weil wenn jemand dagegen schwimmt, dann funktioniert das nicht, was ich nämlich in der Änderungsphase habe. Da sagt er, diese Änderungsphase muss ich quasi die Änderung legitimieren. Ich muss den Mitarbeitern, meinem Team, den Mitarbeiterinnen, muss ich klar machen, ihr dürft Dinge jetzt anders machen. Und dazu gehört natürlich auch, ihr dürft dabei auch Fehler machen. Das ist diese Mitarbeiterbevollmächtigung, nennen Sie das. Ich würde sagen, das ist eine Legitimationsphase. Ich muss dann schauen, dass ich in dieser Legitimationsphase kurzfristige Erfolge sichtbar mache. Das ist total wichtig in Kotters Modell, in Kotters Sicht, dass er sagt, ihr müsst kurzfristige Erfolge sichtbar machen, sonst verliert ihr den Drive. Die Leute fangen an, dagegen zu arbeiten. Die Widerstandskräfte, die werden relativ hoch in dieser Phase, weil die Leute alle sagen, habe ich ja von vornherein gesagt, mag ich nicht, weil wir Menschen mögen keine Veränderung. Und dann komme ich gleich nochmal dazu. Und dann muss ich gucken, dass ich diese kurzfristigen Erfolge verstetige, damit ich diese Änderung quasi in ein neues Normal überführen kann. Das kann man, es gibt viele Beispiele, wo das wirklich ganz gut funktioniert hat. Ne? Also das zum Beispiel McDonald's, da kann man es irgendwie ganz gut dran sehen. McDonald's hat in den frühen 2000 Jahren erkannt, das klappt nicht mehr so mit dem Burgerverkauf. Das ist nicht mehr so unser Alter, ne? Wer die alten McDonald's-Filialen noch kennt, da war nicht besonders schön. Es war sehr so ein bisschen amerikanisch alles angehaucht. Das war ein Burger. Das war ein Burgerladen. Nicht mehr, nicht weniger. Und irgendwann lief es halt nicht mehr so gut. Haben dann angefangen, vor allem Mac-Cafés einzuführen. Ne? Mit Salaten, moderneres Image, viel Bio, viel Vegan auch mit reingebracht. Und heute generieren die Mac-Cafés 15% mehr Umsatz als regionäre McDonald's-Filialen. Und ein anderes Beispiel, Lego. Lego hat in den 2000ern erkannt, dass es irgendwie nicht so richtig gut läuft. Ne? Rückläufige Verkaufszahlen, Entlassung, das war wirklich diese Auftauphase. Ne? Da haben sie Dringlichkeit erzeugt, es ging nicht mehr weiter. Sie haben dann eine neue Vision entwickelt und haben gesagt, wir bleiben beim klassischen Legostein, aber wir müssen diesen Legostein in eine neue Welt überführen und haben deswegen diese Erweiterung gebracht mit Filmen, Videospielen und anderen Lizenzprodukten und haben dann diese Erfolge auch wirklich verfestigt und sind wieder zu einem der erfolgreichsten Spielzeughersteller der Welt geworden. Und das ist eigentlich das, wie so eine, wie so eine Transformation abläuft. Jetzt kommt der Punkt, diese Transformation, die findet natürlich im Unternehmen statt, aber ihr müsst sie immer mit Menschen durchführen. Und wie sagte mal so schön Peter Senge, ist auch ein wichtiger Psychologe, Senior Lecturer of Behavior and Policy Science am MIT. Und der sagte, people don't resist change. They just resist being changed. Also keiner findet es schlimm, dass eine Veränderung eintritt. Das wird immer erst dann schlimm, wenn die Veränderung mich persönlich betrifft. Und das liegt daran, dass wir einen tiefen Drang haben zu konsistentem Verhalten. Und deswegen mögen wir auch keine Fehler. Das sind diese typischen Momente, wo ihr dann zu hören bekommt, war denn früher alles falsch? Ne? Deswegen müsst ihr diese Situation erklären. Ihr müsst sagen, nee, es war nicht alles falsch. Und das ist auch im Change total wichtig, klar zu machen, was war denn auch alles gut? Was haben wir denn schon auf dem Tisch? Ne, es darf nicht nur immer sein, oh, alles Mist, wir müssen neu loslegen. Nee, das war gut, das war gut, das war gut, aber das und das hat sich geändert und deswegen müssen wir was anders machen. Wir mögen auch keine Überraschung. Wir mögen nur Überraschungen, wenn sie definitiv positiv sind. Das ist so ein ganz tiefes Ding, was in uns drin sitzt. Ne, der alte Säbelzahntiger, der noch als Überraschung im Gebüsch raschelt. Ne, finden wir ätzend. Finden wir heute noch ätzend. Geht mal durch den Wald und ihr wisst, es gibt keinen Säbelzahntiger. Das Schlimmste, was uns passieren könnte, wäre eine Wildsau. Ist mir noch nie passiert. Ist auch extrem unwahrscheinlich. Es raschelt im Gebüsch. Wir fühlen uns nicht wohl. Wenn wir wüssten, oh, irgendwo kommt einer raus und springt uns ein Geburtstagsgeschenk, das hat uns jemand vorher schon erzählt, dann lieben wir diese Überraschung, finden wir großartig. Ne? Aber diese Ungewissheit, das mögen wir nicht. Und deswegen müssen wir auch diese Unsicherheit wegnehmen. Das können wir machen, indem wir unterschiedliche Szenarien aufzeigen, unterschiedliche Zielzustände sagen und die Plan Bs mitkommunizieren. Das ist auch ganz wichtig. Und wir hassen den Kontrollverlust. Ne? Das ist genau das. Wir möchten nicht gechanged werden. Ich möchte noch Herr meiner Situation sein. Auch das ist vielleicht sogar schon Teil der Vision, Teil der Erklärung zu sagen, lasst uns verändern, solange wir noch entscheiden können, wie wir uns verändern wollen. Ne? Und nicht erst mal dann, wenn wir nur noch reagieren können. Das ist ja auch das berühmte Hamsterrad, was uns so wahnsinnig macht, wenn wir gar nicht mehr das Gefühl haben, agieren zu können. Und das müssen wir auch im Change erreichen. Und dafür müssen wir dann aber auch immer schauen, was sind denn das für Widerstände, die unsere Mitarbeiter uns bieten? Wie kommen wir dazu oder wie müssen wir das einordnen? Und es gibt so einen wunderbaren Dreiklang von Widerständen, den wir erleben im Change. Der eine ist nicht können. Unser Team weiß nicht, wie es funktioniert. Schlichtweg. Ich erinnere mich an einen Punkt bei meiner Führerschein, als ich meinen Führerschein gemacht habe. Ich glaube, es war die dritte Stunde. Und ich habe beim Kuppeln, damals hat man noch gekuppelt für die jüngeren Hörer, ne? Und ich habe beim Kuppeln immer den Motor abgewürgt. Ich glaube, es ist nicht so untypisch. Dann dreht sich irgendwann mein Fahrschullehrer um und damals war das auch noch durchaus üblich, also auch nicht böse gemeint. Hinzu kommt noch, das war im Ruhrgebiet. Er hat mich angeschrien, hat gesagt, hast du das denn noch NMI gelernt? Und ich habe ihn nur angeguckt und gesagt, nee, habe ich nicht. Ne? Also ich konnte es einfach nicht. Und auch das passiert natürlich beim Change manchmal. Manchmal verstehe ich auch nicht, wie ich es einordnen soll. Auch das gehört zum Können. Da habe ich das Wissen nicht. Ne? Ich habe vielleicht die Prozesse nicht, ich weiß nicht, wie das ablaufen geht. Ich weiß aber auch nicht, wie die Inhalte funktionieren. Also mir fehlen dann einfach Kompetenzen und da muss ich drauf reagieren. Manchmal ist es auch das Gefühl, ne? Beides auch das Gefühl, nicht können, das muss nicht immer faktisch sein. Unser Team muss nur das Gefühl haben, es nicht zu können. Das Gleiche gilt für den nächsten Punkt. Unser Team hat vielleicht das Gefühl, es nicht zu dürfen. Dann ist einfach ein ganz unklares Rollenverständnis, ne? Oder auch ein fehlerhaftes oder fehlendes Zielverständnis der Führungskraft da, ne? Wo ich einfach sage, ich verstehe gar nicht, warum ich da hingehen muss und deswegen habe ich das Gefühl, ich darf da auch nicht hin. Ne? Und dann gibt es aber auch noch das Nicht-Wollen. Das ist meist nicht gefühlt, sondern das ist dann schon sehr manifest, aber kommt natürlich aus so einer emotionalen Geschichte raus. Ich verstehe das nicht. Bin halt nicht mitgenommen worden. Ich verstehe diese ganze Notwendigkeit nicht. Ich habe auch keinen Bock. Das sind auch diese Dinger, typische Aussagen, die wir immer wieder, die ich immer wieder höre, auch in so Interviews, wo mir Menschen, am liebsten so um die 60, manchmal auch schon um die 55 sage, die paar Jahre bis zur Rente, da gehe ich das nicht mehr mit. Finde ich grauenvoll. Ne? Muss man auch mit umgehen. Und manchmal ist es aber auch dieses Nicht-Wollen wirklich nur auf Ängsten beruht. Ne? Also dieser Kontrollverlust, diese Ungewissheit in der Zukunft. Ich will da einfach nicht hingehen. Und da kann ich was mitmachen. Ne? Wenn ich aber dieses wirklich, ich habe da einfach keinen Bock drauf, da gibt es auch nur eine Sache im Change, raus. Ihr könnt diesen Mitarbeiter nicht halten. Wenn ihr das habt, ne? Es ist ein grauenvoller Begriff, aber den gibt es halt auch in der Transformation, das sogenannte Public Hanging. Ihr dürft es nicht zulassen, dass diese Menschen, die nicht wollen, andere Menschen mit auf diese Seite ziehen, wenn das Wollen daran liegt, dass sie einfach sagen, eine Verweigerungshaltung, ich habe keinen Bock. Ne? Wenn das Nicht-Wollen natürlich auf Ängsten basiert, das ist immer der erste Schritt, das abzuklopfen. Sind es Ängste? Ne? Geht es einfach darum, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Manchmal ist auch, schlägt auch Nicht-Können in Nicht-Wollen um oder auch na, Nicht-Dürften ist eigentlich, kann schon klar artikuliert werden. Weil da müsst ihr halt zunächst mal schauen, wie es funktioniert, um dann auch die richtigen Trigger zu setzen. Und da bin ich auch wieder bei meinem Liebling Fock, ne, der sagt, okay, Veränderung von Verhalten ist immer eine Kombination aus Motivation und Können. Und ihr müsst bestimmte kleine Trigger setzen, damit auch Veränderung einsetzt. Und da sagt er, okay, wenn die Motivation hoch ist und wenn das Können da ist, dann braucht es quasi nur eine Erinnerungsfunktion. Dann braucht ihr vielleicht nur einen Dashboard, um zu sagen, da stehen wir, lass uns gehen. Ne? Ist die Motivation hoch, aber die Fähigkeit nicht da, dann braucht ihr, er nennt es Facilitator. Ne? Da geht es einfach darum, schwere Dinge einfacher zu machen, mit Trainings, mit Wissensaufbau, mit Tricks und Kniffen. Vielleicht auch die Aufgabe, die Latte nicht zu hoch stellen, ganz oft legen auch zu viele Leute die Latte zu hoch in der Transformation und wollen die Transformation zu schnell haben. Das ist nicht gut, weil vielleicht die Ressourcen gar nicht zur Verfügung stehen, weil die Leute so schnell nicht sind in der Transformation. Und dann ist es halt ein Facilitator zu sagen, wir schichten die Aufgaben ab, ne, wir ziehen es in die Länge. Und manchmal ist es aber auch so, dann ist die Motivation einfach nicht da. Wir könnten das alle, aber die Motivation ist nicht da. Da brauche ich halt den sogenannten Spark. So ein Funke, der es macht, gerne auch mal Incentives. Also das ist das, wie man aus wissenschaftlicher Sicht Transformation auch betrachten kann und sollte. Und wenn ich das jetzt nochmal so zusammenfasse, dann würde ich sagen, haben wir vielleicht ja, so 8 Punkte, die man unbedingt vermeiden sollte in der Transformation. Das erste ist eine fehlende Vision und Strategie. Ihr braucht eine klare Vision, um die Leute mitzunehmen. Das zweite, was ich sagen würde, ist eine unklare Kommunikation. Ihr habt diese Vision und die Herleitung der Vision, also das Why, das Warum, nicht vernünftig kommuniziert. Das solltet ihr auf jeden Fall vermeiden. Das solltet ihr sicherstellen, dass allen klar ist, warum wir diese Transformation eingehen. Dritte wäre, bindet die Mitarbeiter ein. Die Mitarbeiter müssen in den Veränderungsprozess mit einbezogen werden, damit halt diese Widerstände aufgehoben werden, damit sie das Gefühl haben, ich bin dabei, es ist keine Strafe, die Transformation, sondern es ist eine Notwendigkeit und ich kann es mitbestimmen. Das vierte wäre unzureichende Ressourcen. Ja, die Transformation braucht entsprechende Ressourcen. Die müsst ihr zur Verfügung stellen, sei es Zeit, Geld oder Personal. Wenn es nicht da ist, wenn ihr es einfach diese, und das machen wir on top, Logik mit reinbringt, dann wird es auf Dauer scheitern. Das machen wir on top, könnt ihr kurzfristig machen, aber nicht langfristig. Fünftens, zu schnelle Veränderung. Die Veränderung sollte in einem Tempo durchgeführt werden, die für die Organisation und die Mitarbeitenden machbar ist. Zu schnelle Veränderungen führen zu Überforderung, zu Ängsten, wieder zu Widerstand. Diese Widerstände als siebtens dürft ihr nicht ignorieren. Widerstände sind ein natürlicher Teil des Veränderungsprozesses. Es ist total wichtig, das zu verstehen, das aktiv anzugehen, die richtigen Konsequenzen rauszuholen. Und wenn ihr merkt, okay, ich kriege es nicht begründet, es ist einfach eine Verweigerungshaltung, dann müsst ihr auch wirklich die härteste aller Konsequenzen ziehen. Und achtens, fehlende Erfolgskontrolle. Ne, auch das ist total wichtig, um den Leuten zu zeigen, schaut mal, wir kommen voran. Wir haben diese Kurve nach oben, die sehen wir kurzfristige Erfolge in langfristige Visionen umsetzen. Wenn ihr es beherzigt, das ist ein harter Weg, ein steiniger Weg, es hört sich so fluffig an, diese 8 Punkte, ne, aber dann klappt es eigentlich auch in aller Regel mit der Transformation. In diesem Sinne, wenn ihr dazu Fragen habt, sprecht mich gerne an. Ihr kennt mittlerweile, glaube ich, alle meinen Kontaktwege. Liked das gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Empfehlt den Podcast weiter. Kommentiert auf LinkedIn, das freut mich auch mal total. Und, das ist das Wichtigste, hört nächste Woche wieder rein. hier in dem Maschinenraum. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.